NDR Info. Themen des Tages.
Deutschland hat einer neuen Studie zufolge seinen Treibhausgasausstoß im Vergleich zu 1990 fast halbiert und damit 2024, also vergangenes Jahr, sein Klimaziel erreicht. Erneut erreicht. Darauf wollen wir heute Abend genauer schauen und fragen, ist das ein Statistikerfolg oder eine echte Wende? Außerdem in unseren Themen des Tages, die FPÖ greift nach der Macht in Österreich. In Wien soll der Rechtspopulist Herbert Kickl die nächste Regierung bilden und heute hat er sich zum ersten Mal selbst geäußert. Was plant Kickl? Und der Terroranschlag auf das französische Magazin Charlie Hebdo ist 10 Jahre her. Wie haben die Attentate, die auch danach kamen, das Land nachhaltig verändert? Das alles hören Sie in den kommenden 25 Minuten. Ich bin Nina Zimmermann. Heute ist der 7. Januar 2025. Los geht's. Guten Abend. Die grüne Denkfabrik Agora Energiewende war zuletzt in den Schlagzeilen, weil ihr Gründer und früherer Direktor Patrick Greichen wegen Vetternwirtschaft aus seinem Amt als Staatssekretär ausscheiden musste. Am Anliegen der Denkfabrik hat sich aber nichts geändert. Sie setzt sich dafür ein, dass Deutschland schnellstmöglichst klimaneutral wird. Und heute hat sie vorläufige Zahlen zu den deutschen Emissionen berechnet. Die sind gesunken, während es weltweit wohl wieder ein Plus gab. Anja Dobedinsky war dabei, als die neue Studie vorgestellt wurde.
Zum zweiten Mal in Folge sind die deutschen Treibhausgasemissionen nach Angaben von Agora Energiewende 2024 gesunken. Und zwar um 3% auf knapp 660 Millionen Tonnen. Simon Müller, der Deutschlanddirektor der Lobbyorganisation.
Vergleicht man das Ganze mit 1990, haben wir fast eine Halbierung, einen Rückgang von 48%.
Als Gründe nennt Simon Müller, dass die Erneuerbaren ausgebaut, mehr grüner Strom aus dem Ausland importiert und weniger Kohle verstromt wurde. Die erneuerbaren Energien decken inzwischen 55% des Stromverbrauchs. Die Strompreise an der Börse sanken im vergangenen Jahr im Schnitt um 18%. Und auch für Haushalte und Unternehmen sanken die Kosten, und zwar um durchschnittlich 5 Cent pro Kilowattstunde. Damit liegen die Preise aber immer noch höher als vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Lief es im Stromsektor gut, was die Emissionen angeht, trifft das auf die Bereiche Gebäude und Verkehr nicht zu.
Auch hier hat Deutschland verbindliche Ziele und dieses Jahr gehen wir davon aus, dass erstmalig dieses Ziel nicht eingehalten wurde. Sollte Deutschland also in diesen Sektoren nicht umsteuern, drohen perspektivisch Strafzahlungen nach Brüssel. Es geht da insgesamt um ein Budget bis 2030.
2024 wurden deutlich weniger Wärmepumpen und Elektroautos verkauft als im Jahr zuvor. Rund um die Gebäude in Deutschland entstand zwar etwas weniger CO2 als 2023, das habe aber vor allem am milden Wetter gelegen, so Simon Müller von Agora Energiewende. Im Verkehrssektor ist der Kohlendioxidausstoß auch leicht zurückgegangen, allerdings vor allem, weil wegen der Rezession weniger Lkw unterwegs waren. Die deutschen Industrieunternehmen stießen 2024 trotz schwacher Konjunktur mehr CO2 aus als im Vorjahr. Sebastian Wohley leitet den Bereich Energie, Umwelt und Industrie bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer und erklärt das so.
Es ist jetzt nicht verwunderlich, wenn ein bisschen mehr Emissionen passiert sind, weil natürlich der Gaspreis zwar immer noch wahnsinnig hoch ist für die Industrie, aber ja deutlich niedriger trotzdem als 2022 und 2023, sodass wir da schon auch mehr industrielle Produktion gerade in den Grundstoffindustrien sehen.
Zum Beispiel in der Chemie- oder Stahlindustrie. Man dürfe zudem nicht vergessen, dass wegen der Rezession auch weniger Strom verbraucht wurde. Das Schöne, die Bilanz. Investitionen in Klimaschutz trauen sich die meisten Unternehmen derzeit nicht zu.
Also wenn ich ein Industriebetrieb bin, dann werde ich vielleicht mir eine neue Maschine anschaffen, weil das einfach notwendig ist, weil ich die erneuern muss. Werde mir jetzt aber dreimal überlegen, ob ich jetzt aktuell Geld für eine Solaranlage oder für Elektroautos ausgebe.
Sebastian Wohley von der DIHK fordert, dass die Stromsteuer für alle Branchen auf das Minimum gesenkt wird und dass die Politik die steigenden Netzentgelte bezuschusst.
Deutschland hat nach Berechnung der Denkfabrik Agora Energiewende also sein selbst gestecktes Klimaziel im vergangenen Jahr erreicht. Die Kohleverstromung seit 2024 auf einem historischen Tief. Anja Drobedinsky hat uns diese neue Studie vorgestellt. Wie aber schätzen andere Forscherinnen und Forscher die Entwicklung des CO2-Ausstoßes in Deutschland ein? Und was erwarten sie für das Jahr 2025? Darüber konnte ich mit Jasmin Applehans aus unserer Wissenschaftsredaktion sprechen. Laut Agora haben sich die CO2-Emissionen also fast halbiert in Deutschland. Das klingt ja erstmal nach einer sehr positiven Nachricht.
Also es ist erstmal wichtig zu betonen, dass die Emissionen nicht nur im vergangenen Jahr stark runtergegangen sind, sondern über einen viel längeren Zeitraum und dass der Ausstoß sogar niedriger ist als das, was vorher prognostiziert, also vorhergesagt wurde. Das Science Media Center Deutschland hat jetzt verschiedene unabhängige Forschende zu ihrer Einschätzung dazu befragt. Das ist eine Plattform, die den Austausch zwischen Wissenschaft und Journalismus fördert. Und diese Forschenden glauben auch, wie eben im Beitrag gehört, dass die Prognosen im vergangenen Jahr sogar noch unterschritten wurden, weil die Wirtschaft geschwächelt hat. Dann kam aber auch noch dazu, dass im Winter in den vergangenen beiden Jahren die Winter relativ mild waren und nicht so viel geheizt werden musste. Insgesamt hat Deutschland 2024 das Jahresziel nach dem neuen Klimaschutzgesetz zwar aber auch um 36 Millionen Tonnen CO2 übererfüllt, also war sogar noch besser als gedacht. Auf der EU-Ebene sieht das aber ganz anders aus. Da hat Deutschland die europäischen Klimaziele um schätzungsweise 12 Millionen Tonnen CO2 überschritten, also eindeutig nicht erfüllt. Und das liegt vor allem daran, dass der Ausstoß im Verkehr und bei den Gebäuden so hoch ist. Das müsste laut EU-Recht viel niedriger sein.
Trotzdem sind die Emissionen ja auf einem historischen Tiefstand, vor allem wegen des geringen Stromverbrauchs. Liegt das denn wirklich nur an der schwächelnden Wirtschaft und den milden Temperaturen?
Nein, also der Rückgang insgesamt lässt sich vor allem darauf zurückführen, dass weniger Kohlestrom produziert wurde als vorher. Weil zum Beispiel Photovoltaik viel stärker ausgebaut wurde, als das vorher erwartet wurde. Und laut den Forschenden auch wegen des hohen CO2-Preises. Denn statt des teuren Kohlestroms wurde dann eher günstiger Strom aus dem EU-Ausland importiert. Und der stammte ungefähr zur Hälfte aus Erneuerbaren.
Jetzt ist ja zu Jahresbeginn der CO2-Preis gerade noch einmal angestiegen. Könnte das denn zu noch weniger Emissionen in diesem Jahr führen?
Wahrscheinlich eher nicht. Das sagt zum Beispiel auch Manfred Fischedick von der Universität Wuppertal. Das Problem ist ja, dass der Ausstoß gerade im Bereich Wohnen und Verkehr noch viel zu hoch ist. Die Erhöhung vom CO2-Preis ist jetzt aber relativ gering. Das sind nur 10 Euro pro Tonne. Das bedeutet für den Verkehr jetzt gerade mal rund 3 Cent pro Liter Benzin oder Diesel mehr beispielsweise. Und da schwankt der Preis an der Tankstelle ja zum Teil innerhalb weniger Stunden mehr als diese 3 Cent. Und Fischedick erwartet, dass man da erst 2027 deutliche Veränderungen sehen wird, wenn beim europäischen Emissionshandel das CO2-Budget, was man dann hat, verknappt wird und der CO2-Preis dadurch noch mal höher ausfallen könnte.
Und was, wenn die Wirtschaftsleistung in Deutschland sich jetzt doch wieder deutlich erhöhen würde?
Dann könnte der Ausstoß natürlich auch noch mal hochgehen. Auf der anderen Seite könnte es auch in diesem Jahr noch mal zu deutlich weniger Ausstoß kommen, weil im vorigen Jahr so viel mehr Windanlagen genehmigt wurden. Das sagt zum Beispiel Andreas Löschel von der Ruhr-Universität Bochum. Dass sich die Politik der neuen Bundesregierung jetzt aber zum Beispiel in diesem Jahr schon auf die Emissionen auswirkt, das ist eher unwahrscheinlich. Das dauert normalerweise wesentlich länger, bis sich das wirklich auswirkt.
Ja, das ist ein ganz spannender Punkt. Was müsste denn eine zukünftige Bundesregierung, wir wählen ja bald wieder, was müsste die unternehmen, damit gerade auch die EU-Ziele zukünftig auch eingehalten werden?
Die müsste vor allem dafür sorgen, dass der Verkehrs- und Gebäudesektor umgebaut wird. Also da sind Investitionen nötig, um weniger Emissionen auch attraktiv zu machen. Zum Beispiel wurde vorgeschlagen, dass auch gebrauchte E-Autos gefördert werden könnten, nicht nur neue. Und Sanierung von Gebäuden müssten sich auch finanziell mehr lohnen. Die Forschenden glauben aber auch, dass auch da der CO2-Preis ein entscheidender Hebel sein könnte. Gunnar Luderer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sagt zum Beispiel, dass der CO2-Preis bis 2030 von jetzt im Moment 55 auf mindestens 100 Euro ansteigen müsste, um die Klimaziele dann auch dauerhaft zu erreichen und einzuhalten.
Soweit Jasmin Appelhans aus unserer NDR-Info-Wissenschaftsredaktion über die Studie der Denkfabrik Agora Energiewende, dass Deutschland die eigenen Klimaziele erreicht und wie andere Forscherinnen und Forscher die aktuelle Entwicklung einschätzen, hier in unseren Themen des Tages. In Frankreich gedenken die Menschen heute an den islamistischen Anschlag auf das Satiremagazin Charlie Hebdo. 2015 waren das Bilder, die wir in Europa bis dahin nicht kannten. Männer in Kampfmontur ziehen durch die Straßen einer Hauptstadt. Zwei Brüder unter anderem, schwer bewaffnet, und sie töten. An dieser Stelle waren die Täter schon auf der Flucht, nachdem sie am 7. Januar in der Redaktion des Magazins Charlie Hebdo das halbe Team ausgelöscht hatten. 12 Menschen wurden erschossen. Diese Menschen wurden zum Ziel, weil das Magazin mehrfach Karikaturen des Propheten Mohammed veröffentlicht hatte. Der Schock, die Betroffenheit, aber auch die Solidarität direkt danach war groß. Je suis Charlie, hieß es dann nicht nur in Frankreich. Ich habe unsere Korrespondentin Julia Berutter gefragt, wie heute, 10 Jahre später, an den Anschlag gedacht wurde.
Es gab sehr stille und schlichte Zeremonien an verschiedenen Orten in der Stadt. Das begann um 11.30 Uhr. Zu dem Zeitpunkt hatten damals vor 10 Jahren die beiden Attentäter es geschafft, in die Redaktion einzudringen und ihr Blutbad in nur 1:49 anzurichten. Genau zu diesem Zeitpunkt haben sich also heute Emmanuel Macron, seine Frau Brigitte, die Bürgermeisterin Anne Hidalgo und weite Teile der Regierung versammelt, um schweigend der Opfer zu gedenken. Mit einer Schweigeminute. Es wurden Kränze abgelegt. Die Angehörigen hatten darum gebeten, dass keine Reden gehalten werden. Und so ist es dann auch weitergegangen zu dem Ort, wo der Polizist Ahmed Merabet erschossen worden ist von den Attentätern. Er hatte versucht, sie aufzuhalten. Und auch an dem Supermarkt, wo koschere Lebensmittel verkauft wurden. Seinerzeit waren da 4 Menschen von dem 3. Attentäter erschossen worden, hat diese offizielle Trauergemeinschaft heute der Toten gedacht.
Und dazu gab es zu diesem Jahrestag auch eine Sonderausgabe von Charlie Hebdo.
Ja, ganz richtig. Ich habe die hier vor mir liegen. Das ist typisch Charlie Hebdo, muss man sagen. Ein lauthals lachender Mann sitzt auf dem Gewehrlauf einer Kalaschnikow, hält die Sonderausgabe Charlie Hebdo selbst in der Hand und lacht sich tot. Darüber Charlie Hebdo increvable, nicht tot zu kriegen, heißt das. Sie wollen also allen Angriffen trotzen. Und so geht es in dieser Sonderausgabe vor allem um die zentrale Frage, welchen Stellenwert hat eigentlich heute die Meinungsfreiheit? Sie wollten das auch selber wissen, die Redaktion, und haben eine Umfrage in Auftrag gegeben. Dort bekennen sich immerhin 76% der Französinnen und Franzosen zu der Meinungsfreiheit und auch ganz explizit zu der Freiheit zu karikieren. Und Charlie Hebdo wäre nicht Charlie Hebdo, wenn sie nicht auch wieder Karikaturen abdrucken würden, die sich mit den Religionen beschäftigen. Charlie Hebdo ist ja ein antireligiöses Magazin und sie hatten hier einen Wettbewerb ausgerufen unter dem Motto Lachen über Gott.
Ich erinnere mich auch an die Monate nach diesem Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo, weil es ja auch irgendwo so der Anfang einer ganzen Reihe von Terroranschlägen war. Im gleichen Jahr wurde im Club Bataclan und in der Pariser Innenstadt geschossen und 130 Menschen getötet. Und im Sommer dann darauf, 2016, der Anschlag mit einem LKW in Nizza. Auch hier starben über 80 Menschen. Wie haben denn diese islamistischen Attentate Frankreich verändert?
Also ich denke, man muss da von 2 Seiten drauf gucken. Zu einem haben natürlich die Behörden versucht, Terrorismusbekämpfung zu stärken, indem sie zum Beispiel eine spezielle Staatsanwaltschaft für Terrorismusermittlungen eingerichtet haben. Die Datenbanken wurden verbessert, die Möglichkeit abzuhören, Daten zu sammeln. All das geschah dann im Nachgang. Auf der anderen Seite aber, muss man sagen, haben diese Attentate auch die Gesellschaft verändert. Lehrerinnen und Lehrer geben zum Beispiel zu, dass sie sich nicht mehr trauen, Karikaturen im Unterricht zu zeigen. Einige zensieren sich da selber, haben natürlich noch mit Grauen in Erinnerung, wie Samuel Paty, der Lehrer, geköpft worden ist von einem Islamisten. Samuel Paty hatte ja seinerzeit Mohammed-Karikaturen, die auch in Charlie Hebdo abgedruckt worden waren, im Unterricht gezeigt. Also da ist dieses Gift doch irgendwie in die Gesellschaft hineingesickert. Und auch einige Karikaturisten haben jetzt im Umfeld dieses Jahrestages gesagt, ja, irgendwie ist man mit gezogener Handbremse unterwegs. Und genau das will ja Charlie Hebdo unbedingt nicht.
Das hast du ja gerade gesagt, man muss da letztendlich 2 Seiten sich anschauen. Frankreichs Innenminister hat ja durchaus betont, wir haben Anschläge verhindern können, weil wir aufgerüstet haben. Aber er sieht ja immer noch eine Bedrohung, und zwar vor allem von innen.
Ja, er sieht eine Bedrohung. Die Bedrohungslage hat sich verschoben. Also er hat betont, unsere Behörden haben allein im letzten Jahr 9 islamistische Attentatspläne vereiteln können. Aber mittlerweile sei es eben nicht mehr so, dass solche Attentate von einzelnen Drahtziehern im Ausland, beispielsweise im Irak, wie seinerzeit gesteuert und geplant werden, sondern dass sich eben immer mehr junge Menschen und zunehmend wirklich Minderjährige im Internet radikalisieren und dann sehr schnell zur Tat schreiten. Also das ist eine Gefahr, die der Innenminister ganz deutlich sieht. Er hat heute im Parisien den Satz gesagt, die terroristische Bedrohungslage war noch nie so präsent wie heute.
An Frankreichs Schulen, das finde ich auch ganz spannend, ist Meinungsfreiheit mittlerweile als Thema Pflicht. Was erreicht man damit?
Nun ja, das ist die große Frage. Es ist schon klar, dass man eben vor allem präventiv vorgehen muss und dass das Thema Meinungsfreiheit natürlich ausgerechnet nach dieser Erfahrung Frankreichs umso mehr besprochen werden muss. Aber wie ich schon erwähnt habe, gibt es eben viele Lehrerinnen und Lehrer, die sich da auch alleingelassen fühlen und eben Angst haben, das Thema zu besprechen und eben auch in dieser Radikalität, wie es nun mal manchmal bei Karikaturen der Fall ist, den Schülern vor Augen zu führen. Charlie Hebdo hat für sich den Schritt gewählt und gesagt, wir gehen auf Schüler zu. Also die sind jetzt immer wieder in Kontakt mit Schulen, werden von Schulen angefragt, auch von Universitäten, um eben über dieses Thema zu sprechen. Die Frage ist, kann man das jetzt schon messen, ob damit etwas gewonnen ist? Auch früher wurde ja Meinungsfreiheit schon im Geschichtsunterricht besprochen. Das, was die Forscher und Forscherinnen feststellen, ist, dass ausgerechnet unter den Jugendlichen und jungen Leuten in Frankreich unter 35 durchaus viele sagen, je ne suis pas Charlie, ich bin nicht Charlie, ich solidarisiere mich nicht mit dieser Form der Meinungsfreiheit, ich finde die verletzten Gefühle, oder sie sagen, sie attackieren halt, Charlie Hebdo würde vor allem eine Minderheit, nämlich die Muslime, attackieren und aufs Korn nehmen. Also da merken wir, dass sich ein Trend verändert, der eben nur schwer aufzuhalten ist, und ob das im Unterricht gelingt, ist noch die große Frage.
Soweit Julia Berutta aus Paris. 10 Jahre nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo gedenkt man heute in Frankreich der Terroropfer. Knapp 100 Tage sind vergangen seit der Wahl in Österreich, und gestern die alte Uhr im ehemaligen Schlafzimmer von Kaiserin Maria Theresia in der Hofburg zeigte 13.23 Uhr, steuerte das Politikdrama auf seinen vorläufigen Höhepunkt zu. Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen beauftragte den Obmann der Freiheitlichen Partei Österreichs, Herbert Kickl, mit der Bildung einer Regierung. Also den Mann, den Monate vorher alle Parteien ausgeschlossen hatten. Von vertrauensvollem Miteinander, von einer Zusammenarbeit, von politischen Ämtern. Heute hat sich Kickl zum ersten Mal selbst geäußert, wie es jetzt weitergehen soll. Silke Hahn ist unsere Korrespondentin in Österreich, jetzt zugeschaltet. Wie will es Kickl denn angehen? Wie inhaltlich ist er auch geworden?
Sehr wenig inhaltlich. Ich habe 2 Kernaussagen mitgenommen. Die eine ist, dass er die Schulden des Staates eindämmen will. Da sind sich auch alle einig, dass das nötig ist, denn die Schulden sind sehr hoch. So hoch, dass die EU demnächst ein Defizitverfahren gegen Österreich einleiten könnte. Und die zweite Ansage, die er gemacht hat, war an die ÖVP, also an den mutmaßlichen Verhandlungspartner. Und die lautete so ungefähr, wenn ihr euch uns nicht beugt, auch in euren inhaltlichen Vorstellungen, dann gibt's eben Neuwahlen.
Ja, spannend, weil gestern wirkte Kickl, so will es vielleicht auch die Architektur der Hofburg, klein und huschte eher stumm an den Mikrofonen vorbei. Im Wahlkampf war er viel deutlicher. Er verwendete reihenweise Sprachcodes auch der Nationalsozialisten. Er spricht vom Volkskanzler, von Remigration, von Systemparteien, vom Volksverrat. Jetzt in dieser neuen Position, auch heute in der Öffentlichkeit, wie ist er da aufgetreten?
Also so ein bisschen der Sound des Oppositionspolitikers hängt ihm noch an. Diese harte Rhetorik, zu der er immer neigt, und auch das für ihn typische Dozieren, also abseits von Bierzeltreden, hat Kickl so eine Art, eben ewig lange Vorträge zu halten und nicht so viel zu sagen. Das war auch heute gar nicht so anders. Er hat eben viele, ja, sehr allgemeine Formulierungen, Optimismus, Zusammenhalt, Patriotismus benutzt, hat diese Schlagwörter aber jetzt heute noch nicht so richtig mit Leben gefüllt. Er hat auch für das Schuldenproblem keine Lösungen jetzt in irgendeiner Form schon angedeutet. Ja, das ist so ein bisschen seine Art zu reden, und die hat sich jetzt auch nicht von heute auf morgen geändert.
Wie sieht es eigentlich gerade bei der ÖVP aus, dem potenziellen Juniorpartner in einer neuen Regierung, die diese auch durchaus beeindruckte Kehrtwende am Wochenende ja mitgemacht hat? Die Partei ziehen jetzt wohl doch nicht alle mit?
Nein, so sieht es jetzt gerade aus. Also einige Politiker haben jetzt schon angekündigt, dass sie unter dieser Regierung nicht mitmachen würden. Unter anderem Außenminister Alexander Schallenberg, von dem eigentlich bekannt war, dass er sehr gerne Außenminister geblieben wäre. Aber er hat das schon vor der Wahl angekündigt, dass er das eben unter einem FPÖ-Kanzler Kickl nicht machen würde. Und auch die Ministerin Susanne Raab zieht sich jetzt aus der Politik zurück. Ein Urgestein der ÖVP, Franz Fischler, der hat angekündigt, aus der ÖVP auszutreten, wenn sie die Regierung bildet mit Kickl. Ja, und so geht das jetzt langsam vor sich, dass eben aus der ÖVP auch leise Kritik kommt.
Das wird also spannend, wie es da überhaupt zur Koalitionsverhandlung dann kommen kann. Wie erleben Sie überhaupt die Stimmung im Land? Ist man mitgenommen auf der Ereignisse der letzten Tage? Ist man gespannt? Ist man gleichgültig? Vielleicht auch erfreut?
Alles davon, was Sie gerade genannt haben. Also es ist natürlich sehr individuell, wie die Leute jetzt darauf reagieren, ist ja klar. Und wenn man jetzt mal die ersten Blitzumfragen sich anschaut, dann wird meiner Ansicht nach auch relativ klar, dass da wirklich ein Riss mitten durch die Bevölkerung geht. Also ungefähr die Hälfte, die jetzt eben so eine Regierung gutheißen würde und die andere Hälfte, die das eben nicht gutheißen würde, die das schlecht finden würde. Und ich glaube, das kommt jetzt auf Österreich zu, doch nochmal eine massive Polarisierung in dieser Frage, wie haltet ihr es mit der FPÖ und mit dieser mutmaßlich demnächst neuen Regierung?
Dann erstmal vielen Dank für diese Information und Beobachtung live aus Wien von unserer Korrespondentin Silke Hane. Dort hat Herbert Kickel von der FPÖ sich zum ersten Mal geäußert, wie es mit der Regierungsbildung in Österreich für ihn jetzt weitergehen soll, hier in unseren Themen des Tages. Seit Jahren gibt es schon Berichte von Menschenrechtsgruppen und internationalen Organisationen, dass die griechische Regierung Geflüchtete illegal, zum Beispiel über den Grenzfluss Evros oder auch über die Ägäis, in die Türkei zurückschickt. Jetzt hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in 2 Urteilen festgestellt, dass es zwar starke Hinweise auf ein System illegaler Pushbacks durch griechische Behörden gibt, auch wenn in der Vergangenheit der Gerichtshof solche Pushbacks für unzulässig angesehen hat. Beispielsweise, als eine größere Gruppe versuchte, die Grenzbefestigung der spanischen Exklave Melilla in Nordafrika zu überwinden. Wie sich diese neuen Urteile von der älteren Entscheidung unterscheiden, erklärt jetzt Max Bauer aus der ARD-Rechtsredaktion.
Seit Jahren gibt es Berichte über illegale Pushbacks vom Europarat, von den Vereinten Nationen und von Menschenrechtsgruppen. Der Vorwurf, Griechenland schicke Geflüchtete an seinen Land- und Seegrenzen zurück, ohne dass sie die Chance hätten, einen Asylantrag zu stellen.
Pushbacks are in violation of both the EU Charter of Fundamental Rights and the European Convention on Human Rights.
Pushbacks verletzen die EU-Grundrechtecharta und die Europäische Menschenrechtskonvention. An Europas Grenzen, an Land und auf See, bekommen Geflüchtete bisweilen nicht einmal die Chance, Asyl zu beantragen. Sie werden zurückgeschickt und das ist illegal. Das sagte der Menschenrechtsanwalt Flip Schüller aus Amsterdam. Er vertrat im Juni 2024 Pushback-Fälle vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. In Straßburg geklagt hatten ein Junge aus Afghanistan und eine Frau aus der Türkei. Nun hat der EGMR entschieden, die Klage der Türkin ist erfolgreich. Ihr wurde eine Entschädigung von 20.000 Euro zugesprochen. Sie war als Anhängerin der oppositionellen Gülen-Bewegung in der Türkei zu über 6 Jahren Haft verurteilt worden. 2019 gelang es ihr, über den Grenzfluss Evros nach Griechenland zu fliehen. Dort wollte sie Asyl beantragen. Doch die griechischen Behörden gingen auf ihr Asylbegehren nicht ein. Im Gegenteil, die Frau wurde erst inhaftiert und dann über den Evros in die Türkei zurückgeschickt. Eine illegale Zurückweisung, wie der EGMR nun festgestellt hat. Der Menschenrechtsgerichtshof wird sehr deutlich. Es gebe starke Hinweise darauf, dass die griechische Regierung systematisch Geflüchtete zurückgeschickt habe. Berichte von Betroffenen und von internationalen Organisationen, auch vom Europarat und den Vereinten Nationen, wiesen auf ein System von illegalen Pushbacks hin. Neben dieser klaren Feststellung macht der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte aber auch Vorgaben dafür, wenn Geflüchtete wegen Pushbacks klagen. Die Richterinnen und Richter betonen, Geflüchtete müssen in jedem Einzelfall beweisen, dass sie auch wirklich zurückgeschickt wurden. In dem zweiten Fall des afghanischen Geflüchteten sei dieser Beweis nicht gelungen. Seine Klage wurde deshalb abgewiesen. Menschenrechtsanwälte betonen, dass es in der Praxis oft schwierig sei, Zurückweisungen zu beweisen, denn Grenzbeamte würden den Geflüchteten bisweilen ihre Mobiltelefone abnehmen, die könnten dann keine Handyfotobeweise von ihrer Ankunft vorlegen. Straßburg hat in den letzten Jahren immer wieder festgestellt, dass Pushbacks Menschenrechte verletzten. Dennoch hat der EGMR diese in bestimmten Fällen auch für zulässig angesehen. Dabei ging es zum Beispiel um Geflüchtete, die versucht hatten, in größeren Gruppen die Grenzzäune der spanischen Exklave Melilla in Nordafrika zu überwinden. Dabei gibt es immer wieder Tote und Verletzte. Außerdem werden die Geflüchteten regelmäßig von der spanischen Grenzpolizei unmittelbar wieder zurück nach Marokko gebracht, ohne individuelle Überprüfung. Doch das sei keine Verletzung von Menschenrechten, entschied der EGMR 2020. Denn die Kläger hätten bewusst ihre große Anzahl an Personen ausgenutzt und Gewalt angewendet und so eine schwer kontrollierbare und gefährdende Situation geschaffen. Sie hätten also selbst schuldhaft gehandelt. Diese Fälle unterscheiden sich allerdings deutlich von dem, was Straßburg nun zu Griechenland entschieden hat. Nämlich, dass die griechische Regierung systematische Pushbacks betrieben hat und dass ein solches System die europäischen Menschenrechte verletzt.
Und das waren unsere Themen des Tages heute an diesem 7. Januar 2025 mit der neuen Studie, dass Deutschland im vergangenen Jahr seine Klimaziele erreicht hat und der Frage, die uns beschäftigt hat, ist das ein Statistikerfolg oder eine wirkliche Wende? Und mit Herbert Kickl, der in Österreich nach der Macht greift. Wir haben auch darüber gesprochen, wie die Anschläge ab 2015, beginnend mit Charlie Hebdo, Frankreich verändert haben. Unsere Themen des Tages hören Sie immer um kurz nach 5 im Radio und direkt danach stellen wir sie Ihnen auch online zur Verfügung als Podcast in der ARD Audiothek.